Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallöle.
Ja, und heute bin ich quasi hier ja schon nur noch zu Gast.
Ja, das stimmt.
Nachher ist Schlüsselübergabe ja. Und dann...
bist du weg.
Ja.
Aber lässt sich nicht ändern, Leben geht weiter und man muss sich auch verbessern.
Das stimmt. Aber es ist ja zum Glück nicht weit.
So
schnell wirst du mich nicht los.
Ja, das ist auch gut so. Weiter hätte ich dich auch nicht weggelassen.
Ja, dann sind wir uns ja einig. Sehr gut.
Ja, genau.
Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir starten direkt rein.
Ja, finde ich auch.
Ich habe übrigens, wo ich gerade sage, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, gab es letztens ein Feedback, dass jemand, nein, also wenn ich den Podcast beginne mit, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, sollten wir vielleicht keinen machen.
Ja.
Hat jemand kommentiert letztens.
Okay. Muss ich das jetzt verstehen?
Nee, es ist halt für mich so ein so ein Satz, den sagt man halt zwischendrin mal.
Ja.
Besser als
Ja, das stimmt. Aber wir machen das so, wie wir das denken.
Ist so nett, ist
es, dass Anregungen da sind, aber...
Genau.
Wir schauen.
Ja. Aber sonst dürft ihr natürlich gerne auch bei Spotify oder so kommentieren, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Und also wir sind für Tipps immer offen und wir sind da ja auch so, dass wir gerne was annehmen dazu, aber...
Richtig.
Manchmal rutscht mir halt so ein Satz raus und dann ist das so.
Ja.
Ist ja mein Podcast. Also unser Podcast.
Genau.
So. Jetzt, wo wir das geklärt haben, steigen wir dann mal ein. Denn heute geht es um den Absturz eines Learjet. Genauer um einen Learjet 35. Das ist quasi so ein kleines Flugzeug, wie es Privatleute manchmal haben.
Mhm.
Zumindest die viel Geld haben. Ich habe keinen.
Nee, ich auch nicht. Werde ich auch nie haben. Also in diesem Leben nicht. Wer weiß, was im nächsten Leben passiert.
Ja, das mal gucken.
Ja, wir haben zu wenig hier geschrien, als...
Als das Geld verteilt wurde,
ja, mir geschlagen.
Bin auch nicht als reiche Tochter geboren oder so.
Aber möchte ich auch nicht, war mit meinen Eltern zufrieden.
Ich auch, ich hatte eine super Kindheit.
Ich kann mich deswegen
da nicht beschweren.
Nee, genau. Geld ist nicht alles im Leben.
So ist es. Gesundheit ist nämlich viel wichtiger.
Richtig.
Aber zurück. Learjet ist in dem Fall auch der tatsächliche Herstellername und ist eine Tochtergesellschaft von Bombardier. Gegründet wurde das Unternehmen 1962 von William P. Lear. Weil ich dachte immer so, Learjet, das nennt man so, aber das ist tatsächlich der Herstellername.
Okay, wusste ich auch nicht.
Am 13. Oktober 1964 wurde der Learjet 23 als erste Serienmaschine ausgeliefert. Und da sich die Flugzeuge gut verkauften, wurde es ab diesem Moment immer weiterentwickelt. 1966 kam der Learjet 24. Und das war auch der erste Learjet mit der Zulassung als Verkehrsflugzeug. Das Modell vom heutigen Fall, der Learjet 35, hatte seinen Erstflug am 22. August 1973 und trug das Kennzeichen November 47 Bravo Alpha. Von diesem Modell wurden insgesamt 675 Stück gebaut. In ihm finden maximal 8 Passagiere Platz. Die ganze Maschine ist 14,83 Meter lang und misst von Flügelspitze zu Flügelspitze 12,04 Meter. Kommen wir jetzt aber langsam zu dem verhängnisvollen Tag im Jahr 1999. Es ist der 25. Oktober, als der Learjet 35 als Charterflugzeug von Orlando im Bundesstaat Florida nach Dallas in Texas fliegen soll. Und es ist ein ganz besonderer Passagier an Bord, Payne Stewart. Sagt dir das was?
Nein.
Also ich war da noch zu klein. Ich habe das tatsächlich das noch nicht mitgekriegt.
Also ich kann mir vorstellen, Sportler?
Mhm.
Baseball?
Golf.
Golf, okay.
Golf.
Ich hätte jetzt so eher Baseball getippt, aber okay.
Zu diesem Zeitpunkt ist er 42 Jahre alt und gerade wieder auf dem Weg, den Höhepunkt seiner Karriere als Golfer zu erreichen. Im gleichen Jahr, also 1999, hat er zum Beispiel das zweite Mal die US Open gewonnen und befand sich sogar in den Top 10 der Weltrangliste. Zusätzlich zu ihm befand sich noch sein Agent Robert Frawley, der Präsident einer Sportmanagementagentur und ein Golfplatzarchitekt an Bord der Maschine. Aber schauen wir jetzt mal ins Cockpit des Learjet 35 von Sunjet Aviation. Hier sitzt der 42 Jahre alte Kapitän Michael Kling. Kling ist Veteran der United States Air Force und nebenbei als Fluglehrer tätig. Er selbst hat die Berechtigung zum Fliegen einer Boeing 707, der 737 und eben des Learjets 35. Also zusätzlich zu dem, was er von der Air Force fliegen darf. 4.280 Flugstunden insgesamt konnte er vorweisen. Bei Sunjet war er aber noch nicht allzu lange, weshalb er dort bis jetzt nur 60 Stunden im Cockpit des Learjets verbracht hat.
Ja, aber im Ganzen aber doch wahrscheinlich mehr, oder?
Davon gehe ich mal aus, ja. Aber dazu habe ich so nichts gefunden.
Ah, okay.
An seiner Seite sitzt First Officer Stephanie Belgariou, 27 Jahre alt, mit der Berufspilotenlizenz für den Learjet und die Cessna Citation 500. 1751 Flugstunden hat sie schon hinter sich und 99 davon im Learjet. Es ist morgens gegen 8:30, als die Maschine betankt wird, für eine maximale Flugzeit von 4 Stunden und 45 Minuten. Zeitgleich gehen die Piloten im Cockpit die Checklisten durch. Alle Checklisten sind abgearbeitet und es kann losgehen. Um 9.19 Uhr hebt die kleine Maschine von der Startbahn ab. 8 Minuten nach dem Abheben bekommen sie vom Fluglotsen der Air Route Traffic Control Centers die Freigabe, um auf Flugfläche 390 zu steigen und dann diese Höhe von umgerechnet 11.900 Metern zu halten. Die Crew bestätigt dies und steigt somit weiter in den amerikanischen Himmel. Denn im Moment haben sie erst knapp 7.000 Meter erreicht. Und falls du dich erinnerst, haben wir schon ab und an mal drüber gesprochen, dass Piloten während eines Fluges immer mal wieder die Funkfrequenz neu einstellen müssen.
Ja, wegen den verschiedenen Lufträumen.
Ja, genau.
Denke ich mal. Ja.
Und das ist in diesem Fall auch so. Etwa weitere 6 Minuten nach dem letzten Funkspruch. Bedeutet, wir sind jetzt bei circa 14 Minuten nach dem Start. Doch der Lotse bekommt keine Antwort. Natürlich kann das Ganze mal untergehen. Deshalb versucht er es einfach nochmal. 47 Bravo Alpha, Contact Jack Center, 135.65. Doch auch hier kommt wieder keine Antwort. Und der Jet steigt höher als vorgegeben war. Jetzt scheint es sicher zu sein, dass irgendetwas nicht stimmt. Auch andere Piloten, die sich in der Nähe befinden, versuchen als Relaisstation doch zu fungieren. Aber trotzdem bleibt am anderen Ende des Funkgeräts alles still. Vielleicht haben sie ein Problem mit dem Funk?
Ja, aber können sie denn trotzdem nicht die vorgegebene Höhe halten? Also
theoretisch schon.
Ja.
Deswegen, also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und deswegen warten jetzt alle in dem Control Center gespannt, denn gleich, rund 20 Minuten nach dem Start, müssen sie eigentlich ihren Kurs ändern. Also sie fliegen erstmal ein Stück gerade hoch. Und müssten dann nach links wegdrehen.
Okay.
Doch auch das geschieht nicht. Spätestens jetzt ist allen klar, dass an Bord des Learjets von Sunjet Aviation etwas ganz und gar nicht stimmt. Der Lotse schlägt Alarm bei der NTSB. Und nur kurze Zeit später wird ein F-16 Kampfjet, der durch Zufall in der Nähe war, abberufen, um nach dem Flugzeug zu sehen. Es stammt vom 40. Flugtestgeschwader der Eglin Air Force Base mit Colonel Kent Olsen am Steuer. Mittlerweile ist also auch schon so über eine Stunde nach dem Start vergangen. Und auch ein Experte für dieses Flugzeugmodell wird in das Ganze mit einbezogen. Das Problem ist, dass die Maschine eben nicht aufs offene Meer hinausfliegt, sondern ihr Kurs führt sie über die großen Städte wie Memphis, St. Louis und Minneapolis. Und im Moment weiß noch niemand, was in diesem Flugzeug vor sich geht.
Ja, aber ich habe da eine Vermutung. Ich höre mal weiter mit, mal gucken.
Ja, möchtest du sie noch für dich behalten und wir gucken am Ende, ob es stimmt?
Ja, genau, ich hatte das bald erstmal für mich.
Okay. Ich kann zumindest sagen, dass 47 Bravo Alpha über Memphis mittlerweile hinweggeflogen ist. Anhand der Flugbahn, dem getankten Treibstoff und der Höhe, in der sie fliegen, kann ein Ermittler ungefähr berechnen, wie weit der Learjet noch kommen wird. Seiner Vermutung nach, wenn sie jetzt einfach so weiterfliegen, sie nicht melden und tatsächlich irgendetwas an Bord nicht stimmt, stürzt die Maschine in South Dakota ab. Vorausgesetzt, also es handelt sich nicht um eine Entführung, oder?
Klar. Aber ich glaube, das wird man merken, weil denn Kurswechsel und...
Genau, und im Moment fliegen die einfach nur straight nur geradeaus,
ja.
South Dakota liegt im mittleren Westen, hat viel Prärie und ist nicht so stark besiedelt. Der Bevölkerungsdichte nach ist es nämlich der fünftkleinste Bundesstaat der USA. Aber kommen wir zurück zu 47 Bravo Alpha. Der Kampfjet hat den Learjet mittlerweile eingeholt. Von Weitem erkennt man schon, dass das Flugzeug selbst keinerlei äußere Beschädigung aufweist. Es sieht, wenn man jetzt die Vorgeschichte nicht kennen würde, alles ganz normal aus. Aber Funksprüche bleiben weiter unbeantwortet.
Ja, aber haben denn die Jetpiloten schon den Auftrag, das Flugzeug abzufangen? Eigentlich sind die da doch immer recht schnell mit.
Genau, bis jetzt noch nicht.
Okay.
Also der Befehl müsste auch aus dem Weißen Haus kommen. Der ist dann nicht beim Militär oder so, sondern der würde tatsächlich aus dem Weißen Haus kommen.
Naja gut, es geht ja dennoch um Abschuss. Ne? Wer will
genau.
das übernehmen? Ne? Ja, die Verantwortung.
Aber bis jetzt gab's das noch nicht. Um 11.13 Uhr kommt ein zweiter Kampfjet vom Oklahoma Air National Guard dazu. Der Kampfjet-Pilot startet einen weiteren Versuch, auf sich aufmerksam zu machen und die Crew zu einer Reaktion zu zwingen.
Ja, aber wie ich das mal gehört habe, und das ist, dass die entweder, weiß ich nicht, also versuchen sie ja Funkkontakt aufzunehmen, oder sie gehen die hoch und runter.
Ja, unter anderem.
Und sie setzen sich vor das Flugzeug.
Genau, und er...
Irgendwie so, genau, das habe ich, glaube ich, mal in Top Gun. Nee, weiß ich nicht. In irgendeinem Film, glaube ich, habe ich das mal gesehen.
Ich habe Top Gun nie gesehen, ich habe immer nur Hotshots gesehen.
Mensch, guck mal, Top Gun.
Die Hohnepiepelung davon.
Ja, guck, Top Gun ist richtig mega. Aber ich weiß gar nicht, ob das Top Gun war, aber ich glaube, in irgendeinem Film hatte ich das gesehen.
Ja, ich guck mal.
Ja.
Genau, und er setzt sich tatsächlich vor sie... Denn so entstehen eben Turbulenzen, auf die sie eigentlich reagieren müssen.
Ja gut, aber es ist ein Versuch wert, ne?
Auf jeden Fall. Dachte er sich nämlich auch, bringt allerdings auch keine Reaktion. 11.50 Uhr. Mittlerweile sind es 4 Kampfjets. Nächster Schritt, der Versuch ins Flugzeug reinzuschauen. Vielleicht kann man etwas erkennen. Und das kann der Pilot tatsächlich. Aber was er sieht, ist erschreckend. Es ist keinerlei Bewegung zu erkennen. Aber viel schlimmer ist noch, die Frontscheiben sind komplett zugefroren. All das sind Hinweise darauf, dass die Crew und die Passagiere sich entweder in einem tiefen Koma befinden oder sogar schon tot sind.
Aber das hatte ich mir gedacht. Also wenn da gar keine Reaktion ist und das Flugzeug fliegt stur geradeaus, ohne Bewegung, dann kann das nur sein, wieder Ohnmacht. Na gut, mit Tod wüsste ich jetzt, also hätte ich mir jetzt nicht denken können, aber dass die irgendwie ohnmächtig geworden sind.
Ja, genau. Um 13.10 Uhr ist es dann soweit und dem Learjet geht der Treibstoff aus. Das rechte Triebwerk scheint zuerst zu versagen, denn die Maschine dreht nach rechts ab und geht dann über in eine Spirale Richtung Erdboden. Nur Sekunden später müssen die Kampfjet-Piloten mit ansehen, wie das Flugzeug auf einem Feld in South Dakota zerschellt. Das Gebiet ist nicht bewohnt, deshalb wurde auch am Boden wie durch ein Wunder niemand verletzt. Doch an Bord hat niemand das Ganze überlebt. Für alle im Team, die das miterleben mussten, war es furchtbar. Weil, stell dir mal vor, die Kampfjet-Piloten waren so nah dran und konnten einfach nichts tun. Der Krater, den das Flugzeug hinterlassen hat, war 13 Meter lang, fast 6,5 Meter breit und bis zu 2,5 Meter tief.
Das ist heftig, oder?
Ja. Total, vor allem, weil das Flugzeug ja gar nicht so groß war, in Anführungsstrichen.
Genau. Ich musste mal vorstellen, wenn da ein großer abgestürzt wäre.
Ja.
Oh, heftig.
Die Ermittler des NTSB sind relativ zügig vor Ort. Schließlich hatten sie es ja die ganze Zeit auf dem Radar verfolgt. Dort angekommen, teilen sie das Gebiet in Suchmuster auf, um auf keinen Fall etwas zu übersehen. Auch durch Erdschichten müssen sie sich graben, damit sie auch noch so kleine Teile finden. Denn durch den Krater war schon zu erkennen, dass sich Teile in den Boden gebohrt haben. Und sie brauchen den Stimmrekorder, denn einen Flugdatenschreiber hatte der Learjet nicht.
Wieso nicht? Weil es wieder ein kleines Flugzeug war? Oder?
Wenn ich das wüsste. Also ich dachte, wenn der eins hat, hat er auch das andere.
Ja,
aber
eigentlich ja.
Dazu konnte ich tatsächlich auch nichts
finden. Aber vielleicht müssen sie es nicht.
Auf jeden Fall gab es, ja genau, aber es gab ja zumindest einen Stimmrekord.
Ja.
Während sich also das eine Team um die Wrackteile kümmert, schaut sich ein anderes die Fakten an, die sie bis jetzt schon haben. nämlich aus Augenzeugenberichten der Jetpiloten. Die Triebwerke funktionierten und Strom scheint es auch gegeben zu haben. Anhand der Flugbahn, die 47 Bravo Alpha flog, scheint auch sicher zu sein, dass der Autopilot aktiv war. Denn sie flogen in Wellen, also auf und ab.
Ja, aber ich frage mich, warum bleibt der Autopilot nicht eigentlich konstant auf gleicher Höhe, wenn du es einstellst?
Theoretisch schon, ja.
Praktisch?
In dem Fall nicht, weil er noch höchstwahrscheinlich noch auf Steigen programmiert war.
Ah, okay, verstehe.
Und dann versucht er eben so weit zu steigen wie möglich. Aber denn, dadurch, dass die Luft irgendwann zu dünn wird, geht es mit der Aerodynamik nicht mehr.
Ach so.
Und dann geht er wieder ein Stück runter, bis die Luft wieder so ist, dass er wieder vernünftigen Auftrieb hat und steigt dann wieder.
Ja, interessant, okay.
Doch die Jetpiloten berichteten ja noch etwas anderes.
Ja, aber meinst du, dass die Scheiben gefroren waren?
Genau das.
Aber wie hat man das gesehen, gefroren? Das siehst du doch nicht, ob das nun...
Das muss so milchig gewesen sein.
Ja, also, aber das ist ja, wenn das beschlagen ist, auch milchig.
Ich,
gutes Auge, sagen wir. Der,
ja, also vielleicht war es auch, vielleicht sah es beschlagen aus und...
Ja. Naja, die wissen ja schon eher, wie was aussieht.
Ja, genau.
Die Kampfpiloten.
Denn gefrorene Frontscheiben sind ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich etwas mit dem Druck im Flugzeug nicht gestimmt hat. Und dann gibt es auch endlich gute Nachrichten von der Absturzstelle. Die Blackbox wurde gefunden. Ziemlich zerstört. Trotzdem geht's für sie ins NTSB-Labor nach Washington zu den Experten. Und genau die sind es auch, die es schaffen, den Stimmrekorder auszuwerten. Aber es sind nur die letzten 30 Minuten darauf zu hören. Die Beamten hören gespannt zu, während die Aufnahme abgespielt wird. Doch in den ganzen 30 Minuten sind nur Warntöne bzw. ein Piepen zu hören, also wie zum Beispiel der Alarm für die Überschreitung der Flughöhe. Sonst ist es still, als wenn sich überhaupt niemand an Bord befinden würde. Die NTSB-Ermittler sind sich so gut wie sicher, es muss ein Druckproblem gegeben haben. Denn ab einer Höhe von 3000 Metern wird es eng. Die Luft ist dann so dünn, dass es nur noch durch den Druck in der Kabine funktioniert, mit Sauerstoff versorgt zu werden. Geschieht das nicht, kommt es relativ schnell zur Hypoxie. Erste Anzeichen hierfür sind Konzentrationsschwierigkeiten, langsames Sprechen, Lallen, Druck auf den Ohren, Kopfschmerzen und Schwindel. Und wir haben ja schon mal über Hypoxie gesprochen bei Helios 522. Da war das nämlich auch so.
Genau.
Meist ist es aber so, dass betroffene Menschen schon bewusstlos sind, bevor sie bemerken oder wirklich realisieren, was dahinter steckt. Doch die eigentlichen Fragen sind, wie konnte es dazu kommen und warum hat der Alarmton sie eben nicht gewarnt? In den Wrackteilen lassen sich schon einige Ventile finden, doch sie sind beschädigt. Es könnte möglicherweise ein Problem mit dem Durchflussregelventil gegeben haben. Dieses Durchflussregelventil bestimmt, wie viel Frischluft aus den Triebwerken in die Kabine gelangt. Als es in den Trümmern gefunden wurde, war es geschlossen. Aber war es schon vor dem Aufprall geschlossen? Untersuchungen unter dem Mikroskop sagen ja. Das Druckventil ließ also keinen frischen Sauerstoff ins Innere und so konnte auch kein Druck in der Kabine aufgebaut werden. Jedoch wissen die Ermittler aber auch, dass dieses Ventil eigentlich vor jedem Start neu eingestellt wird.
Ja, aber haben Sie es vergessen?
Ja, das können Sie nicht genau sagen. Theoretisch könnte es nämlich auch defekt gewesen sein. Doch egal, wie sehr Sie auch suchen, den Mechanismus selbst für dieses Durchflussregelventil finden Sie einfach nicht. Aber vielleicht ergeben Aufnahmen des Funkverkehrs noch irgendwelche Anhaltspunkte. Doch anhand der Bestätigung von First Officer Belgariu auf einer Höhe von 7000 Metern lässt sich raushören, dass noch alles in Ordnung gewesen sein muss. Deshalb muss das Ventil zu diesem Zeitpunkt noch funktioniert haben. Doch was geschah dann? Denn nur 4 Minuten später bekommt der Lotse eben keine Antwort mehr. Aus irgendeinem Grund scheint es, als hätte sich das Ventil geschlossen. Doch war es ein technischer Defekt? Oder menschliches Versagen? Und warum haben die beiden Piloten nicht ihre Sauerstoffmasken aufgesetzt? Denn der Alarm ertönte ja definitiv.
Ja, aber vielleicht waren sie da schon nicht mehr in der Lage dazu.
Kann sein, ja.
Dass sie gleich weg sind. Da steckt man ja nicht drin, ne?
Genau. Könnte sein.
Ja.
Wartungsberichte jedenfalls zeigen, dass das Sauerstoffversorgungssystem eigentlich funktioniert haben muss. Es führt einfach kein Weg daran vorbei. Sie müssen das Ganze nachstellen. Denn im Moment haben sie sonst keine Ansätze mehr, die Licht ins Dunkel bringen können. Also ab in den Simulator. Übrigens muss ich vorwegnehmen, dass ein Hypoxie-Experte sagt, wenn die Höhenwarnung angeht, hat man noch etwa 15 Sekunden Zeit zu handeln.
Das ist aber nicht viel.
Nicht wirklich. Doch jetzt im Simulator zeigt sich auch, warum es höchstwahrscheinlich zu diesem Unglück kam. Die Höhenwarnung geht an und der NTSB-Ermittler greift zur Checkliste. Hier steht alles Mögliche und dass man versuchen soll, den Druckverlust möglichst schnell unter Kontrolle zu bringen. Und für den Fall, dass das nicht gelingt, stehen dann erst die Sauerstoffmasken auf der Checkliste.
Na, aber das ist ja kaum machbar in 15 Sekunden.
Das stimmt. Achtung! Das waren jetzt 15 Sekunden.
Ja.
Und in der Zeit sollst du reagieren, bevor du die ersten Anzeichen von einer Hypoxie
zumal man
merkst.
Noch, nee, zumal man noch die Checkliste ja durchgehen muss. Dann finde erstmal die richtige Seite.
Der Alarm geht ja an, dann beugst du dich erstmal nach vorne zu deiner Checkliste, nimmst die, schlägst die auf.
Ja.
Und dann steht da erstmal alles Mögliche, bevor du irgendwann zu diesen Sauerstoffmasken kommst?
Ja.
Naja. Und genau deshalb sind die ermittelnden Beamten jetzt ganz sicher bei der Unglücksursache. Bis zu einer Höhe von 7300 Metern schien alles ganz genauso zu sein wie immer. Und dann kam es aus irgendeinem Grund zu dem Druckabfall, der die Höhenwarnung auslöste. Allerdings lässt sich nicht klären, was der tatsächliche Grund dafür war. Aber jetzt nochmal zurück zur Theorie der NTSB-Ermittler. Es scheint, als hätte First Officer Belgario dann zur Checkliste gegriffen. Also alles ganz genau, wie sie es gelernt haben. Doch dann steht, wie eben schon erwähnt, am Anfang erstmal alle möglichen Dinge, die du machen sollst, die du vielleicht testen könntest, bis du dann irgendwann zu den Sauerstoffmasken kommst. Ja, wahrscheinlich kamen sie bei der Checkliste gar nicht bis zu den Sauerstoffmasken.
Nee, das denke ich auch.
Denn höchstwahrscheinlich hatten sie ihr Bewusstsein dort dann schon verloren oder waren zumindest so verwirrt, dass sie die Punkte auch einfach nicht weiter abarbeiten konnten. Im NTSB-Bericht steht, die wahrscheinliche Ursache dieses Unfalls war die Handlungsunfähigkeit der Flugbesatzungsmitglieder infolge des Ausbleibens der Sauerstoffzufuhr nach einem Kabinendruckverlust aus ungeklärten Gründen. Vielleicht war es ein Fehler im System, vielleicht eine kaputte Dichtung. Auf jeden Fall werden wir es nicht erfahren. Aber wenn die Checkliste anders geschrieben worden wäre, hätte es diesen Unfall wahrscheinlich einfach nicht gegeben. Und genau das ist der Grund, warum das NTSB empfahl, die Checkliste zu ändern. Und daraufhin reagierte auch die FAA sofort. Denn jetzt steht das Aufsetzen der Sauerstoffmasken an erster Stelle. Und zwar nicht nur bei Learjet, sondern bei allen Flugzeugen.
Ja, aber das ist gut.
Ja.
Gut, aber hat man denn aus früheren Geschichten, wollte ich gerade sagen, Fällen, dass es da sowas schon mal gab?
Das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich nicht, weil sonst hätten sie es ja früher schon geändert.
Ja, oder auch nicht. Ja gut, man weiß in so einem kleinen Flugzeugen weiß man das nicht, ne? Aber aber da hast du recht. Es musste wieder was passieren, damit.
Ja.
Ja, aber sonst kriegt man das nicht raus.
Ja, ne? Also das ist das. Aber wichtig ist ja, dass sie es jetzt auch für die großen Flugzeuge geändert haben.
Richtig.
Also jetzt ist es in allen Checklisten geändert. Und ich muss dazu noch was anderes sagen, denn dieser Jet ist in den Wochen zuvor, also und in den Monaten zuvor, immer mal wieder gewartet worden, unter anderem eben auch an diesem Drucksystem. Aber auch hier kann nicht festgestellt werden, was das Problem war. Denn die Wartungen selbst wurden zwar dokumentiert, aber nicht die Gründe, warum es zu diesen Wartungen kam. Also die Piloten haben dazu nichts aufgeschrieben.
Das ist aber auch irgendwie komisch, oder?
Ja, fand ich auch. Aber
das ist, ja.
Ja. Und da wir jetzt aber schon so gut wie am Ende sind, möchte ich gerne auch noch erzählen, dass der Besitzer von dem Feld, wo die Maschine eben abgestürzt ist, in Mena in South Dakota, gemeinsam mit Stuarts Familie und der anderen Opfer auf einem etwa 4000 Quadratmeter großen Areal eine Gedenkstätte eingerichtet hat. Und genau in der Mitte dieser Gedenkstätte befindet sich jetzt ein Granitstein mit dem Namen aller Opfer und einem Vers aus der Bibel darüber.
Das ist aber nett, ne?
Mm, so, das fand ich auch.
Wenn du mal überlegst, so, da gibt's einen Teil von deinem Feld weg.
Ja.
Ja, aber hätte der das auch gemacht, wenn der nicht prominent gewesen wäre? Weiß man nicht, ne?
Man will ja so, jetzt nicht das Böse unterstellen.
Nein, das will ich auch nicht, um Gottes Willen. Ja, aber es ist eine nette Geste.
Ja, das toll. Fand ich ja. auch. Deswegen dachte ich, muss ich euch das noch erzählen.
Ja. Aber kannst mal gucken, ne? Bist du so wieder am Höhepunkt deiner Karriere, wollte ich gerade sagen. Ja. Und dann kommt sowas, ne?
Ja. Das, was ich halt so spooky finde, ist, du steigst in dieses Flugzeug und die haben es wahrscheinlich einfach nicht mal gemerkt. Die sind eingeschlafen.
Obwohl, spooky, wird man sagen, zum Glück. Weil, als wenn man das mitkriegt.
Das stimmt.
Also das muss das Schlimmste sein, wenn du
das auf
wach
jeden
bist
Fall.
Und es geht nach unten und so schnell verlierst du das Bewusstsein nicht.
Nee.
Und also da kann man
da
sagen, Glück im Unglück, also dass sie eben halt nichts gemerkt haben.
So und tragisch das alles
so,
auch ist.
So tragisch, wie es ist, genau.
Ja,
aber sowas würde ich mir zum Beispiel lieber wünschen.
Ja.
Wenn es passieren soll, aber dass ich, weiß ich nicht.
Ja,
also,
das
muss echt schrecklich sein,
Aber damit sind wir dann jetzt auch am Ende.
Genau.
Wir hören uns also planmäßig in 14 Tagen wieder.
Richtig.
Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund.
Ja, schließe ich mich an.
Genau.
Und wir hören uns.
Bis bald.
Bis bald.
Der Bevölkerungsdichte nach ist es nämlich das Fünft, der Fünft, das, der. Ups.
Aber da sag ich mir, das muss man, das heißt ja, das muss, aber nee, das ist doof.
Keine Ahnung, ob man es hört. Ich nehm's mal raus.